Moin und herzlich willkommen zum Eventmanagement-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser heutigen Folge habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast am Start, nämlich den lieben Felix Uhlig. Er selbst ist sehr gefragter Eventmoderator, tummelt sich vor allem momentan auf digitalen Veranstaltungen für seine Kunden und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel für einen sehr gelungenen Quereinstieg in unsere schöne Eventbranche. Was er genau getan hat, um jetzt erfolgreich zu sein, das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Aber auch mit welchem Mindset auch du das tun kannst, worauf du Lust hast, darauf werden wir hier drin eingehen. Insofern sei sehr gespannt, hör dir die Folge an und hinterlass uns natürlich sehr, sehr gerne ein Feedback. Über Instagram @eventmanagementpodcast erreichst du mich jederzeit und ich freue mich, wenn du dir die Folge nach diesem Intro anhörst. Und los geht's!
Du möchtest wissen, wie man professionelle Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barno Dier, der Eventmanagement-Podcast.
Bevor es mit dem eigentlichen Teil losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Xing Events bedanken. Sie unterstützen diesen Podcast und ich freue mich persönlich sehr darüber. Vielleicht da auch noch ein kleiner Tipp für all die, die gerade noch darüber nachdenken, eine Veranstaltung stattfinden zu lassen, ob virtuell oder auch offline. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Seite xingevents.com zu gehen, dort sich einmal den Eventmanager anzuschauen. In 5 einfachen Schritten habt ihr die Möglichkeit, eure kostenpflichtige oder kostenfreie Veranstaltung zu erstellen und dann sofort die Eventseite zu haben. Diese könnt ihr natürlich auf allen weiteren Plattformen teilen und sofort mit dem Ticketverkauf beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Moin Felix, grüß dich, herzlich willkommen auf dem wundervollen Podcast-Sofa. Ich hoffe, es geht dir bestens.
Ja, moin Barno, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's sehr gut.
Das freut mich. Ja, lokal aus Hamburg, also ganz kurze Wege, dennoch digital, damit die Qualität auch stimmt. Sehr schön, dass du hier bist. Und ja, wir fangen doch vielleicht mal damit an. Du selbst bist Eventmoderator, respektive Moderator für Live-Events. Und das ist tatsächlich, wie ich finde, eine der spannendsten Themen, die man im Eventbereich überhaupt tun kann. Also oftmals in der Vergangenheit sehr, sehr gefragt natürlich auch, gerade jetzt in der heutigen Zeit in Sachen Digital-Events, auch eine gewisse Notwendigkeit bzw. Nachfrage.
Und ich hoffe doch.
Man hört und sieht natürlich immer sehr, sehr viel von dir. Also gerade auf einigen Apps, die wir kennen, die da draußen so rumkursieren auf den Smartphones. Wir beginnen doch mal damit, dass du dich mal für die Leute, die noch gar kein Bild oder Namen, Gesicht zu dir haben, dass du dich einmal vorstellst und einmal ein bisschen mehr über dich erzählst.
Ja, den Namen hast du ja schon gesagt. Mein Name ist Felix Uhlig. Ich bin Mitte 30, sage ich immer ganz gern, bin Moderator, bin da relativ reingerutscht, kann man tatsächlich sagen. Ich habe viel, viel gemacht vorher und da tatsächlich jetzt erst vor 12 Jahren damit angefangen. Und das ist tatsächlich mein täglich Brot mittlerweile. Seit, wie gesagt, 12 Jahren Moderation von Events, von Live-Events natürlich vor der Pandemie logischerweise, auf Bühnen, Galas, auf Messen, Produktpräsentationen, Imagefilme. Alles, wo man eben einen Moderator braucht, der zweisprachig, muttersprachlich spricht, Deutsch und Englisch. Und in den vergangenen Monaten, wie wir alle wissen, eher digital unterwegs auf Bildschirmen und bei hybriden Events, bei digitalen Events.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber vielleicht nochmal viel interessanter. Also viele Leute, die jetzt gerade in der Schule respektive im Studium stecken und sich fragen, Mensch, Einstieg in die Eventwelt, das werde ich immer wieder gefragt und ich finde es immer sehr, sehr spannend, dann auch mal aufzuzeigen von Leuten, die schon in der Branche drin sind, wie sie ihren Einstieg überhaupt geschafft haben. Und wenn wir dann jetzt mal an dich zurückdenken, damals Schulzeit, da wusstest du, Mensch, ich bin Klassensprecher, ich werde Moderator, oder wie war es bei dir?
Ja, witzigerweise war es fast genau so. Also Klassensprecher, ja, war ich tatsächlich auch mal, aber eher immer Klassenclown. Ich war immer derjenige, der vorne sitzen musste, Verstehe. Damit der Lehrer einen im Blick hat. Sehr gut. Hab immer schon in der Schule auch gerne Präsentationen gehalten, hab im Schulmusical mitgespielt, hab jede Chance eigentlich genutzt, im Mittelpunkt zu stehen. Also tatsächlich war ich immer eher der unangenehme Klassenkamerad, kann ich ganz ehrlich so sagen. Deshalb hat die Schule auch mehr oder weniger ein paar extra Runden bei mir gedauert. Bei mir war es 5., 6., 7., 7., 8., 9., 9., 10., 11. Und dann habe ich abgebrochen und bin kurzerhand, meine Mutter war völlig erschüttert, ins Disneyland gegangen und habe dort als Character- und Parade-Darsteller gearbeitet. Ja, cool. Tatsächlich als Goofy, Tigger und Captain Hook.
Cool, und also die Kompetenzen des Clown-Daseins perfekt eingesetzt.
Ja, tatsächlich war es genau so und es war ein Traumjob, ne? Also den ganzen Tag Fotos machen von sich lassen, also Fotos machen lassen, Autogramme geben in den Kostüm und dann Feierabend und keiner kennt einen mehr. Also das war schon sehr eine sehr, sehr coole Zeit. Habe ich ein halbes Jahr gemacht und dann, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, bin Schwabe und meine Mama hat dann auch immer gesagt, du musst ja bis Gescheites machen. Also ich musste irgendwas lernen, was Handfestes und als Goofy oder als Tigger war da nicht an eine Zukunft zu denken. Und dann habe ich Hotelfach gelernt und da dann auch ziemlich erfolgreich abgeschlossen, war dann ja in Amerika. Ich habe viel Quatsch auch dann danach noch gemacht, habe Animationen gemacht und dann tatsächlich, um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, den Weg in die Eventbranche relativ quereinstiegig geschafft, indem ich mir wirklich, und das ist kein Spaß, einfach eine Website gemacht habe. Ich habe Fotos machen lassen und habe von heute auf morgen gesagt, ich bin Moderator.
Finde ich cool.
Hab mich quer auf Jobs beworben, von Glücksrad drehen im Baumarkt, über Autohauseröffnungen in Hamburg-Bergedorf. Wirklich alles war dabei am Anfang. Und glücklicherweise, ich muss immer auf Holz klopfen, hat es ab dem ersten Jahr geklappt, dass ich davon leben konnte.
Und sehr, sehr
das geil. Bis heute. Und es gibt keine Option. Also es gibt nichts anderes, was ich jemals machen möchte.
Krass, also finde ich super spannend und das zeigt auch wieder auf, man hat bestimmte Kompetenzen schon immer gehabt eigentlich und du hast sie dann spezialisiert und dann zum Positiven eingesetzt, also zum am Ende auch Geld verdienen und das ist wirklich, finde ich immer wieder spannend, also das ist ja auch eine Leidenschaft, die dahinter steckt und wenn man die dann spitzt und sich darin dann natürlich auch weiterentwickelt, weiterbildet, dann kann das wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Standbein sein und gerade Moderation, es gibt natürlich viele Leute, die das dann sehr theoretisch lernen, ja, und dann witzig sein wollen, respektive gut ankommen wollen, aber es gibt viele Leute, die das nativ schon in sich haben und ich würde behaupten, du zählst das dazu. Also insofern, falls ihr euch wieder hört oder mal wieder Ärger in der Schule habt, dann wisst ihr Bescheid, werdet Moderator.
Oder erst also dieses Feld der Kompetenzen, was die Klassenclownigkeit oder was die gerne im Mittelpunkt steht, das ist ja nicht nur auf die Moderation bezogen, genau. Ne? Also auch Schauspieler kann man werden, auch Musical-Darsteller, Sänger, alles was irgendwie so Performing Arts sind und dazu gehört der Moderator auch.
Absolut.
Ist absolut prädestiniert dafür. Und ich möchte fast sagen, es gehört auf jeden Fall Talent dazu. Also man kann, wie du gerade schon sagst, man kann nicht gezwungen witzig, man kann nicht gezwungen spontan oder ein gutes Improvisationstalent haben. Das muss man tatsächlich in sich tragen und haben. Und ja, dann funktioniert das auch.
Auf jeden Fall. Aber gerade, wo du sagst, dass deine Mutter dich zu was Gescheitem, also was Ordentlichem auf Norddeutsch gezwungen hat, Hotellerie, also Hotelfachmann, ist natürlich auch eine sehr disziplingeprägte Jobbezeichnung, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten. Also
absolut.
Den Ablauf, den man in dieser Ausbildung durchlebt, der ist natürlich sehr geprägt von Achtsamkeit, von Gastzufriedenheit, ne? Also Hierarchieebenen zum Teil, die dann auch eingehalten werden müssen. Und das ist natürlich auch nochmal ganz spannend, weil du dadurch natürlich auch nochmal eine ganz andere Seite kennenlernst. Ne? Also ich sag mal, vorher Animateur, das ist natürlich eher sehr spaßhaft, ne? Und auch sehr dynamisch, um es mal so zu sagen, und auch schön, logischerweise. Aber so diese Basis nochmal kennenzulernen, was hat das für dich damals verändert? Also das waren ja Welten, wenn man so will, ne? Also
vergleichbar. Naja, also man kann tatsächlich sagen, dass das schon auch übergreifende Kompetenzen erfordert. Ne? Also als Hotelfachmann, als Gastgeber bist du im Hotel eben genau das. Du bist Gastgeber, du hast Gäste, logischerweise Hotelgäste, genauso wie du im Restaurant Gäste hast. Und auf der Bühne als Moderator ist es tatsächlich genau das Gleiche. Also du hast auch Gäste auf der Bühne, du bist immer der Gastgeber. Und dieses Gastgeber-Gehen hat auf jeden Fall in beiden Jobrichtungen Schnittmengen, würde ich sagen. Mhm. Und bei mir war es dann so, dass ich meine, zu extrovertiert als Hotelfachmann ist auch nicht so cool, weil man da auch in der Ausbildung dann die ein oder andere Ermahnung vielleicht bekommen hat. Wenn man zum Beispiel irgendwie Poker im Tagungsraum spielt und zwei Tage später dann eine Abmahnung bekommt, aber 10 Mitarbeiter eine Abmahnung bekommen. Letztendlich kam die Wendung dann daher, dass mir einfach die Arbeitszeiten nicht mehr gefallen haben. Mhm. Ne? Also im Hotel bist du tatsächlich, wenn du im Hotelfach erfolgreich sein möchtest, dann musst du 7 Tage die Woche arbeiten. Ja, ja. Also auch unsere Direktorin damals, die war jeden Tag im Hotel. Mhm. Verdienst wahrscheinlich auch relativ gutes Geld, aber du hast halt keine Zeit, das auszugeben. Die war nie im Urlaub, die war nie weg, die war wirklich Montag bis Sonntag im Hotel. Mhm. Und weil ich gerne erfolgreich sein möchte, weil ich mir gerne auch das eine oder andere gönne, dachte ich mir dann irgendwann, ja, da kann ich erfolgreich sein. Ziemlich sicher wäre ich erfolgreich geworden, weil auch während meiner Zeit in Amerika, in der ich in einem Hotel gearbeitet habe, war das schon sehr erfolgreich und das hätte sicher auch Perspektive gehabt, aber letztendlich haben mir wirklich die Arbeitszeiten nicht mehr gepasst. Mhm. Ich war dann im Anschluss an Amerika noch ein halbes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff.
Auch cool.
Da war es dann noch viel schlimmer mit den Arbeitszeiten. Mhm. Und da war dann irgendwann kam die Wendung und dann habe ich gesagt, ey, Leute, ich kann nicht mit der Kompetenz, das mag eingebildet klingen, aber die ich habe, irgendwie von der angehenden Management-Position aus Amerika nach Deutschland zurückkommen und 1,6 brutto verdienen. Mhm. Das
passt
kam nicht. Irgendwie mir nicht in die Tüte, auf gar keinen Fall.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig in dieser Phase. Also gerade nachdem man dann die ersten, in Anführungsstrichen, Berufserfahrungsjahre gesammelt hat, ne, dass man dann wirklich auch genau überlegt, was ist es eigentlich? Ne? Also Thema Zeit, Geld, Reichtum, also dass man das für sich auch definiert und auch ganz klar weiß, okay, wie viel Freizeit ist mir, wie viel Geld wert im Zweifelsfall? Ne? Und da lohnt es sich natürlich dann nochmal, sich zu spezifizieren. Und das hast du dann ja auch in dem Moment getan, wo du gesagt hast, Website, paar Fotos, hier bin ich. Ne? Und das ist ja das Schöne in der heutigen Zeit. Du kannst ja wirklich im Internet erstmal alles sein. Ne? Also so, wenn du dich gut anbietest,
absolut.
Wenn du, ich sag mal, selbstbewusst auftrittst, dann kannst du natürlich auch mit kleineren Kunden oder kleineren Projekten am Anfang erst einmal auch Erfahrung sammeln. Ne? Also Erfahrung
ganz
sammeln.
Genau, darum geht es ja am Anfang. Erfahrung sammeln, Referenzen sammeln und so, genau.
Genau, und das finde ich persönlich extrem spannend. Und da, ich bin immer so ein bisschen der Verfechter. Also in Deutschland sind wir ja immer alle eher die Menschen, die sagen, hey, ich brauche erstmal 17 Referenzen, 12 Abschlüsse und den Doktortitel, damit ich dann überhaupt eine Website machen darf mit 3 Fotos drauf. Aber das ist ein völlig falsches Denken. Ne? Weil am Ende, wenn du das alles schon gemacht hast, ja, und so viel Zeit investiert hast und es ist gar nicht das, was du willst, dann hast du ja sehr viel Zeit verschwendet. Also versuch doch erstmal zu gucken, dass dort Leute erstmal deine Dienstleistung kaufen oder da gewillt sind, zumindest Geld für auszugeben. Und dann kannst du ja immer noch sehen, entweder komme ich gar nicht gut an oder aber das Ganze macht mir überhaupt keinen Spaß. Oder du merkst, hey, Win-Win, zahlt mir meine Wohnung. Ne? Also
also die Vorstellung heutzutage von so Job-Postings irgendwie, wir hätten gerne einen super jungen Mitarbeiter, der 20 Jahre Berufserfahrung hat. Das ist so, Leute, also vielleicht kann ich das auch ohne die 20 Jahre, weil ich einfach Talent habe und Bock habe. Und Bock und Talent sind solche krassen Karrierehelfer, das Wahnsinn. Also wie gesagt, und wie du schon sagst, man kann ja heutzutage alles sein. Und wenn ich heute sage, ich will ein Dropshipping-Business aufmachen und Waren aus China importieren, also Nachhaltigkeit mal dahingestellt, richtig, dann kannst du das heute machen und kannst einen Webshop aufmachen und morgen verkaufst du Artikel aus China für teuer Geld. Jeder kann heutzutage wirklich alles sein. Mhm. Ob du letztendlich erfolgreich bist, das liegt dann wirklich an der Qualität und an deinem Talent.
Genau. Aber das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Also ich muss auch dazu sagen, also diese Möglichkeiten und die niedrigeren Einstiegsschwellen, nenne ich es jetzt mal, in den Markt als Anbieter, in welcher Form auch immer, ob es Dienstleister ist oder jetzt vielleicht ein Dropshipping-Business, sind niedriger denn je. Also ich sag mal, in meiner Zeit früher, in Anführungsstrichen, wenn es hieß, ich mache ein neues Unternehmen auf, hat dich jeder angeguckt, ja, dann brauchst du ja erstmal ganz viele 100.000 Euro, um überhaupt eine Brand zu bekommen und so weiter. Ja. Heutzutage, gib mir einen Tag, ich habe eine Brand, eine Website und alles, was dazugehört. Sogar Stockbilder, die aussehen, als ob ich 70 Mitarbeiter hätte. Ne? Also mache ich nicht so, aber es gibt dann Leute, die das so machen. Und das Krasse ist am Ende, du musst natürlich dann konsistent sein. Ne? Du musst dann halt wirklich auch das, was du angibst, liefern zu können, das musst du auch deliveren. Ne? Also auf Neudeutsch liefern.
Absolut.
Ne?
Und das Blenden funktioniert einfach nicht.
Genau. Und da muss ich sagen, habe ich auch viel Erfahrung gesammelt, also gerade im Bereich Fotografie zum Beispiel. Also es gibt ja auch das Thema Eventfotografie. Da gibt es einfach Profis, die seit 30 Jahren das professionell machen, natürlich ihre Tagessätze haben. Und dann hast du teilweise aber auch Leute, die sagen, hey, ich habe auf Instagram so und so 4.000 Follower und bin der krasseste Fotograf. Die wurden dann teilweise von meinen Kunden gebucht und dann stehst du dort und sagst, hey, pass auf, hier sind deine beiden Assistenten für das heutige Event. Und der guckt mich an, ich habe noch nie mit einem Assistenten gearbeitet. Dann bin ich so, okay, aber du bist doch Profi. Ja, nee, also ich habe hier meine Kamera und mache jetzt hier so ein bisschen. Und dann merkst du halt schon, Okay, krass. Na, das ist halt ein gutes Marketing gewesen. Aber am Ende überhaupt völlig fehl am Platz, weil du kannst nicht alles machen, was Expertise sozusagen erfordert. Und da gilt es natürlich zu schauen, dass man sich weiterhin fortbildet und natürlich dann am Ende auch das leistet. Ne? Also ja, spannend. Also lustig. Wir sind ein bisschen vom Thema Moderation abgekommen, aber ich finde es persönlich super spannend, auch darüber mal zu sprechen, weil viele, ich sag mal, Studenten, Jugendliche oder Heranwachsende fragen mich immer wieder, ja Mensch, Party, Eventszene, was steckt dahinter, wie komme ich da rein? Deswegen habe ich mir auch ein bisschen zu Herzen genommen, mal ein bisschen mal intensiver darüber zu sprechen, weil heutzutage dieses Thema Reichtum und mit möglichst 4 Stunden die Woche unabhängig sein finanziellerseits, ist nicht immer wahr.
Ja, wem sagst du das? So,
und also in der Eventwelt, gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, noch schwieriger, aber nicht unmöglich. Und Thema Marketing oder Selbstvermarktung, du hast es ja angesprochen, du hast eine Website gegründet, hast du dann noch weitere Dinge gemacht, weil das war ja dann, wenn man so will, so ein leichter Quereinstieg. Also da hattest du ja erstmal keine wirklichen Kunden, wo du gesagt hast, hey, ich bin jetzt hier, da bucht mich heute. Wie bist du vorgegangen, also als Einsteiger damals?
Also meine damalige Freundin ist heute auch noch Musical-Darstellerin und war es damals auch schon. Und sie hatte natürlich ein paar Kontakte zu Eventagenturen und auch zu so Künstleragenturen. Ne? Und da war es zum Beispiel eine Agentur in Bremen, die mich damals wirklich auf Vertrauen, weil ich gesagt habe, ich kann das und weil sie auch gesagt hatte, ich könne das, haben mich tatsächlich bei einer relativ großen Veranstaltung auf die Bühne gestellt und zack, cool, hatte ich meine erste Referenz. Das war dann auch erfolgreich und da hatte ich dann Videomaterial, das ich dann in so ein kleines Showreel zusammenschneiden konnte. Ich hatte Fotos als Referenz von einem echten Event und so und das war dann schon so ein bisschen Multiplikator. Aber am Anfang war es wirklich, also wie vorher schon gesagt, ich habe mich auf kleinere Sachen auch beworben, die ich logischerweise auch nicht immer bekommen habe, weil wie gesagt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, du gibst jemandem ohne wirkliche Referenzen, gibst du ja nicht irgendwie ein großes Event an die Hand und stellst ihn auf die Bühne und lässt ihn das Gesicht deiner Veranstaltung sein. Mhm. Also das ist schon, das wäre ein Traum, wenn es so gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich hatte dann das Vertrauen von dieser einen Agentur in Bremen. Das hat sich auch relativ lange hingezogen. Da gab es viele Sachen, die ich für die gemacht habe. Und so wurde das dann tatsächlich immer mehr. Also am Anfang war es wirklich so ein bisschen Klinkenputzen. Absolut. Mhm. Also man sucht dann im Internet, es gibt da verschiedene Portale, auch für Künstler. Stagepool ist zum Beispiel eins, das kennst du sicherlich auch. Da kann man Schauspieler finden, da findet man Tänzer, Moderatoren, Promoter und so. Und da gibt es auch Ausschreibungen für Moderatoren. Und da habe ich mich dann auch tatsächlich immer relativ kalt akquisemäßig auf irgendwelche Ausschreibungen beworben und hatte das ein oder andere Mal Glück, dass es funktioniert hat und dann wurde es immer mehr. Und mittlerweile habe ich halt auch einen Kundenstamm beziehungsweise gewisse Referenzen, die sich nicht von der Hand weisen lassen, dass eben auch Kunden, die neu kommen, sehen, okay, der macht das jetzt wirklich schon seit über 10 Jahren, der scheint das zu können und den buchen wir einfach.
Richtig, der hat eine Steuernummer, ne?
Zum Beispiel.
Sehr gut. Nee, aber das Thema Personal Branding ist natürlich in dem Kontext auch immer sehr, sehr wichtig zu nennen, ne? Weil viele Leute fragen sich ja gut, wie schafft man das dann, dass man dann wiedererkannt wird, ne? Und ich würde behaupten, also gerade dein Personal Branding spricht ja auch für sich, also Leute sehen sofort, okay, der macht das professionell, der hat ein Showreel, der hat eine Website, die funktioniert, da gibt es ein Kontaktformular etc. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die am Ende dann natürlich auch dich in Anführungsstrichen von anderen Marktteilnehmern unterscheiden. Und das ist auch was ich Leuten sehr, sehr gerne mitgeben möchte. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie du dazu dann überhaupt gekommen bist. Sorry.
Ja, witzigerweise, das ist ein richtig cooler Punkt, weil ich nämlich seit diesem Jahr erst wirklich so ein bisschen sowas, wie man von einem großen Unternehmen eine CI kennt. Was man von einem großen Unternehmen kennt. Und zwar habe ich mir eine Farbe ausgesucht, die ich einfach mega geil finde. Übrigens auch die Farbe deiner Wohnzimmerwand, wie ich auf Instagram gesehen habe im Laufe der Woche. Und zwar ist es Petrol.
Genau.
Und wie gesagt, diese Farbe habe ich mir so ein bisschen als CI-Farbe genommen, habe meine Website in diesem Jahr im Januar groß aktualisiert und die Farbe eingebracht. Dann habe ich alle meinen Briefverkehr beziehungsweise mein PDF-Verkehr, meinen digitalen Briefverkehr CI-konform angepasst mit einem Header, der beim Angebot, bei den Auftrittsvereinbarungen, bei den Rechnungen etc. immer oben drauf ist, um mir tatsächlich, wie gerade schon gesagt, so eine CI zu formen. Und das sieht, da möchte ich mich fast ein bisschen loben, das sieht tatsächlich mega professionell aus. Und ich glaube, absolut, dass, wie man auf Englisch sagen würde, das hat das Game ganz schön geuppt.
Sehr, sehr gut. Ja, bin ich absolut bei dir. Und das ist halt auch gerade diese Professionalität, die natürlich Leute erwarten. Weil man geht ja davon aus, Gewerbebetreibende, die deine Dienstleistung buchen, die sind selber in diesen Prozessen drin. Die müssen selber ihre Marke nach außen darstellen, um sich auch der Konkurrenz gegenüber durchzusetzen oder sich fest zu positionieren. Wenn sie erkennen, dass du als Einzelkämpfer dieses ganze Game, ich nehme das Wort wieder, für dich auch verstanden hast, dann bist du auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Weil man liebt es natürlich immer, mit professionellen Menschen zusammenzuarbeiten, die eine Leistung anbieten. Und dann gehst du natürlich unterbewusst auch davon aus, Mensch, wenn das Branding-seitig schon alles passt und die Aussagen und Dinge, die du so gesagt hast, übereinstimmen, dann hast du ein ganz anderes Bauchgefühl. Ne? Und das bis zur Rechnung natürlich. Ne? Also es sei denn, die ist sehr, sehr gepfeffert.
Naja, die entspricht immer der Auftrittsvereinbarung bzw. dem vorhergehenden Angebot. Also das sind keine versteckten Kosten aufgrund des CI.
Aber man kennt es. Nee, aber sehr cool. Also heißt, das ist natürlich auch ein Punkt, den man für sich auf jeden Fall mitnehmen muss. Und dann natürlich, klar, Social Media muss natürlich dann damit auch d'accord sein. Also das heißt, die Aussagen, die du tätigst als Dienstleister, als Moderator, die müssen natürlich auch damit einhergehen. Ne? Das heißt, man muss wirklich auch auf dieser Linie wieder treu bleiben, dass der Kunde, respektive Buchende, ein gleichbleibendes Erlebnis hat und nicht auf einmal irgendwelche, ach Mensch, das ist ja doch jemand ganz anders. Weil man sucht ja immer irgendwelche Kritikpunkte, würde ich behaupten. Ja, also vielleicht ist er ja doch nicht das, was er sagt. Ne?
Ja, absolut. Es ist tatsächlich ein mega, mega wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil heutzutage einfach, wie vorher schon einmal erwähnt, es sind so unfassbar viele Blender unterwegs, die, wie ich selbst damals einfach gesagt, die heute immer noch sagen, ich kann das, ich mach das. Schönes Beispiel ist tatsächlich, ich habe vor ein paar Wochen eine digitale Veranstaltung moderiert. Und da kam dann im Gespräch irgendwie auf, dass sie bei einem der vergangenen Events einen Moderator oder eine Moderatorin, ich weiß es nicht mehr, hatten, der oder die auch genau versprochen hat, ja, ich kann mit diesem digitalen Tool umgehen, ich kann mit diesem digitalen Tool umgehen, iPad-Chat während der Veranstaltung irgendwie zu nutzen, um auf den Chat zu reagieren, alles gar kein Problem, und es hat einfach gar nicht funktioniert, weil der Moderator oder die Moderatorin tatsächlich das wirklich vorher noch nie gemacht hat. Aber versprochen hatte, er oder sie könne das. Ja, ja. Und es scheint so, so krass schiefgegangen zu sein. Und genau das ist das, was ich meine. Du kannst heutzutage, du kannst alles sein, aber du musst das auch sein, was du versprichst. Mhm. Weil sich Qualität am Ende immer durchsetzt. Und wenn du heute versprichst, du kannst mit Mentimeter oder mit Slido oder so umgehen, und dann wirst du aufgrund dessen gebucht, weil jemand sagt, ja, mega, cool, Moderator, der sieht fetzig aus, der kann mit den Tools umgehen. Aber wenn du das dann nicht kannst, dann enttäuschst du nicht nur deinen Kunden, dann enttäuschst du auch die Agentur, bekommst möglicherweise auf Google noch eine schlechte Rezension und es spricht sich tatsächlich in der Eventbranche mega, mega schnell rum. Richtig. Also man sollte wirklich know your shit, sage ich immer.
Absolut. Also
du sollst die Tools, die du versprichst zu beherrschen, definitiv beherrschen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das ist auch wirklich ein Appell an dieser Stelle, weil auch ich habe in der Vergangenheit viel solche Besonderheiten schon erlebt, also von klein bis groß, ne, und Dinge, die einem versprochen werden und am Ende, ja, wusste ich nicht, das ist jetzt ja anders, aber weißt du, das, was du sagst, ne, und verkaufst, das Luftschloss, das wird auch gebaut sein, ja, und am besten auf einem vernünftigen Fundament, und das ist wirklich sowas, da lernen viele Leute dazu, und gerade wie du es richtig sagtest, die Eventbranche ist sehr, sehr klein und oftmals ist es so, die Leute, die seit mehreren Jahren da drin sind, das ist immer so ein kleiner Kreis, egal wo du in Deutschland oder Europa unterwegs bist, du triffst immer wieder ähnliche, wenn nicht gar gleiche Leute an bestimmten Positionen, und das macht es auch aus, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Leidenschaft hinter dieser Eventbranche, weil klar, wir könnten alle Bäcker sein, würden viel weniger arbeiten, würden vielleicht auf die Stunde gesehen und lohntechnisch vielleicht sogar besser rauskommen, wenn es ganz blöd läuft, aber es ist einfach so dieses Ding, du bist in so einem Tribe drin, du bist in einer Expertisengruppe drin, ja, jeder hat seine Position, die er beherrscht und versteht und dadurch natürlich auch ein wichtiges Zahnrad in dem Gesamtgetriebe, ne? Und wenn du dann behauptest, du bist das, aber dann doch nicht, schwieriges Thema, also ganz, ganz
schwierig. Wie du aber sagst, die Eventbranche wäre sehr klein, tatsächlich haben wir in diesem Jahr rausgefunden, sie ist gar nicht so klein,
genau.
Gerade auch pandemietechnisch gibt es ja jetzt auch verschiedene Studien, um uns endlich mal zu beziffern, die Event- und Kulturbranche. Das heißt, klein würde ich gar nicht sagen, aber sie ist unfassbar gesprächig. Das heißt, egal wo du bist, bei welcher Veranstaltung, das kennst du sicher auch, wenn du irgendwo bist, dann habe ich wirklich in bestimmt 8 von 10 Events, ach, haben wir hier nicht schon mal zusammengearbeitet? Oder kennst du nicht den oder den? Ja. Oder ach, dich habe ich doch da und da schon mal gesehen. Und das ist tatsächlich einfach das, was dir irgendwann dann auf Dauer das Genick brechen würde, wenn du als Blender versuchst, erfolgreich zu sein.
Absolut. Ja, aber also ich finde es mal ganz spannend, also trotzdem diesen Einstieg, also wie du es richtig beschrieben hast, dass man einfach erstmal sich mit seinen Kompetenzen natürlich auch preislich so darstellt und sagt, pass auf, hier bin ich, ne? Wir versuchen das und dann kann man natürlich immer noch mit Kunden sprechen und es gibt einige, die sagen, hey, ist cool für mich, weil ich weiß ganz genau, als Beispiel Moderator, der dann professionell das Ganze macht, der wird unter dieser und dieser Summe überhaupt gar nicht erst aufwachen wollen. Na, und wenn du das dafür machen willst, dann sind wir damit fein, na, weil es ist budgetseitig einfach so, dass man manchmal ja Entscheidungen treffen muss. Na, also wir kennen es alle.
Wem sagst du
und
das?
Trotzdem lernt man natürlich auch selbstbewusst zu sein. Und ich finde gerade dieser Umgang mit Kunden, also du bist sicherlich jetzt auch an dem Punkt, wo du nicht mehr alles für Geld machst, sondern auch ganz klar sagst, hey, pass auf, wenn man mich haben möchte, dann ist das eben dieser oder jener Tagessatz respektive Pauschale oder wie auch immer. Na, und das ist halt auch was man ganz oft dazulernt, wo Kunden teilweise dann auch feilschen wollen und sagen, hey, aber wir haben nur dieses und jenes und wir wollen ja alles, aber am besten gar nichts zahlen. Wie stehst du zu diesem Thema oder wie entgegnest du in diesen Diskussionen?
Das ist eine ganz gute Frage. Also ich hatte vor 6 Jahre eine Messe moderiert zu meinem damaligen Tagessatz X und wurde dann für diese, es ist tatsächlich eine 5-jährige Messe, also 2015 war die erste, dann wurde ich 2019 für die im Jahr 2020 wieder angefragt und dann hatte sich natürlich mein Tagessatz erhöht.
Logisch.
Eben den Faktor, den so ein Tagessatz in 5 Jahren auch aufgrund der erweiterten Erfahrung einfach macht, logischerweise. Und dann wurde mir tatsächlich auf mein Angebot nur entgegnet so, ja, aber damals haben wir doch zu dem und dem Preis zusammengearbeitet. Und dann, ja, du lachst, aber es ist dann schwierig, darauf zu reagieren, weil man hat natürlich auch Bock wieder auf dieses Projekt.
Natürlich.
Man hat Bock, da zusammenzuarbeiten, weil das einfach damals auch mega geil war. Und dann versuchst du halt ein bisschen zu argumentieren. Die Expertise ist natürlich gewachsen, man hat mehr Erfahrung, man hat eventuell auch medial ein anderes Standing mittlerweile, man hat sich einen Namen gemacht, es sind größere Marken dazugekommen, die auf die Kompetenz vertrauen und so. Und so habe ich es dann, ja, es ist so ein bisschen blöd, immer so einen Tagessatz zu verfechten und zu sagen, ja, aber ich will den jetzt haben, aber man kann ihn auch immer sehr gut verargumentieren, indem man einfach sagt, ja, das und das und das und das ist dazugekommen, das bin ich mittlerweile wert.
Also, absolut.
Und ja, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber ja, wenn ich heute drüber nachdenke, wie ich am Anfang meiner Karriere eine Messe moderiert habe, qualitativ und vom Preis, weiß ich heutzutage, ja, krass, das hat sich einfach krass verbessert, logischerweise. Weil man hört nie auf zu lernen, man wird
natürlich
wirklich immer besser, wenn man seinen Job liebt und dann ist man mittlerweile auch den, 12-fach ist es nicht, aber sind 12 Jahre her, ist man ein Vielfaches der damaligen Summe wert, absolut.
Bin ich ganz
und
bei dir.
Der Kunde weiß das auch, meistens weiß der Kunde das zu schätzen.
Da bin ich bei dir, also es ist auch, ich finde immer das Spannende, gerade das Thema Erfahrung, du sprachst es an, ne? Also diese jahrelange Erfahrung, dieses Try and Fail oder Try and Error Prinzip, du kaufst ja auch wirklich diese Phase als Kunde mit. Ne? Also jemand, der am Anfang seine Erfahrung gesammelt hat, natürlich wird da weniger Geld verlangen. Die Person, die diesen ganzen Weg schon gegangen ist und mittlerweile sich komplett gefunden hat, respektive weitergebildet hat, andere Schulungen genossen hat oder, sind ja alles Dinge, wo man selber in sich investiert hat. Ne? Und das kaufst du am Ende mit. Ne? Und das ist halt auch immer so ein Argument, was ich sehr spannend finde, weil einige Leute sagen, ja Mensch, ich habe hier jemanden, der macht das für gar nichts. Ne? Also einfach eine Referenz zu haben. Wieso willst du dafür jetzt diese Summe? Dann sage ich so, ja gut, mach das gerne mit ihm und dann können wir gerne nochmal 2 Tage vorher reden, wenn dann eben irgendwas nicht klappt. Ich weiß ganz genau aus 10, 12 Jahren Erfahrung, wie der Hase in diesem Bereich läuft. Ne? Also so, dass die Plan B, C, D Varianten, die ich dann noch im Hinterkopf habe, beziehungsweise schon geplant habe, auf die kommt er erst in 3 Jahren. Ne? Also so, ist nicht böse gemeint, aber das sind wirklich Argumentationen, wo ganz oft Kunden dann sagen, ja, okay, stimmt, ja, du hast recht. Ja, wir haben noch mal ein paar Fragen gestellt und gemerkt, du hast recht, da hat er überhaupt gar nicht dran gedacht. Woher wusstest du das? Ich so, naja, ich war auch mal jung. Ich war auch mal an dem Punkt so, wo ich gesagt habe, man macht alles, Hauptsache man macht was. Ne? Also so, ist ja auch eine schwierige Phase. Und ich glaube, gerade heutzutage in der aktuellen Pandemiesituation, wo wir natürlich auch viele Quereinsteiger haben, gerade aus dem Bereich digitale Events versus, okay, wir können auch Hybrid, ne, aber sind eigentlich spezialisiert auf IT. Das sind alles so Themen, da gibt es jetzt viele Leute, die jetzt gar nicht die Expertise für wirkliche Live-Veranstaltungen haben und aber aus diesem, ich habe 50 Veranstaltungen im Monat digital abgehalten, jetzt weiß ich genau, wie es läuft, dann sagen, hey, wir können jetzt auch Hybrid machen, ne? Also so als Full-Service-Dienstleister.
Ist auch nicht das Gleiche.
Das ist,
also ob du vor einer Kamera auf einer Live-Bühne stehst und die Kamera nicht das primäre Ziel ist oder ob du vor einer Hybrid-Bühne stehst und beides plötzlich wichtig wird, also das Publikum und das Kamerapublikum, oder ob du nur ein Kamerapublikum hast, von dem du gar keine Resonanz bekommst, das ist nicht das Gleiche und das muss man tatsächlich können.
Richtig, und das sind ja auch völlig, also du planst dann eigentlich zwei Events mit zwei verschiedenen Dramaturgiesträngen und vor allem auch zwei unterschiedlichen Zielgruppen im 2x2, ne, die ganz anders reagieren können. Und das ist schon eine Wissenschaft für sich und da finde ich es halt auch wieder spannend. Am Anfang letzten Jahr haben viele Leute ja, die auf live spezialisiert waren, dieses ganze Digitale so ein bisschen verflucht und gesagt, ja gut, die nehmen uns jetzt alles weg, ne? Also so, weil wir eben nicht so schnell uns das alles als Expertise anlernen können, habe ich wirklich mit vielen Leuten auch gesprochen. Und ich finde, es ist aber Quatsch, weil am Ende haben wir ja diese Live-Expertise. Wie funktioniert das? Welchen Teppich benutzt du? Welche Musik läuft im Hintergrund? Warum laufen Leute dann langsamer? Kommen eher ins Gespräch oder warum steht die Bar links und nicht rechts, ne? Also all diese Themen, das sind ja Dinge, da muss man erst drauf kommen, ne? Weil man eben hunderte von Veranstaltungen gesehen hat und ganz genau weiß, wie funktioniert dieses Schwarmverhalten von den Menschen, wenn da irgendwie 1000 Leute in so eine Location reinkommen. Ne? Und das finde ich, darf nicht weggeworfen werden, muss auf jeden Fall auch weiterhin angewendet werden und vor allem auch weiterhin ist dieses Wissen extrem wertvoll, weil Veranstaltungen morgen, übermorgen, in 10 Jahren, die werden die gleichen Probleme haben wie damals, ne? Also, oder Herausforderungen, wenn jetzt mal ein bisschen
positiv. Und es werden noch Hygienekonzepte dazukommen wahrscheinlich, ja, auch in Zukunft.
Absolut. Also, ja, die aktuelle Zeit ist natürlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Du moderierst ja derzeit sehr viele digitale Formate. Thema Live-Events gab es bei dir wahrscheinlich auch viele Verschiebungen respektive Absagen, also logischerweise. Wie ist da so dein Empfinden, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig, was uns jetzt noch dieses Jahr so bevorsteht? Also nachdem wir jetzt wissen, sämtliche Festivals wurden abgesagt, einige große Messen wurden schon wieder verschoben aufs nächste Jahr oder gar nicht angesagt.
Nicht erst vorangekündigt für dieses Jahr, ja, das stimmt. Also im vergangenen Jahr war es so, dass das logischerweise ab März, als dann der 14. März ist übrigens das Killer-Datum, das habe ich wirklich auch sowas von verinnerlicht, logischerweise alles abgesagt, ne? Also Messen und auch ersatzlos erstmal abgesagt und immer versprochen, ja gut, wir holen das gemeinsam nach, aber das kann dir natürlich kein Kunde versprechen, besonders in Bezug auf was dann noch kam nach letztes Jahr März. In diesem Jahr ist es tatsächlich eher so, dass gerade auch zu Beginn des Jahres viel, viel digital angefragt wurde, auch Messen digital. Gerade Hannover Messe, die ISH, die ganzen großen Messen haben alle irgendwie auf digital umgeschwenkt. Dann tatsächlich die IAA im September plant mit Präsenz.
Genau.
Ja, tatsächlich.
Sportlich.
Die versuchen irgendwie in Bezug auf die aktuell geltenden Bedingungen dann einen gewissen Anteil in Präsenz zu machen, den anderen Anteil digital und verschieben das dann entsprechend, so wie die Regelungen sind. Aber ich glaube tatsächlich und ich hoffe ganz, ganz fest, dass ab September wirklich alles ganz normal stattfinden kann. Weil wenn dann jetzt auch im Juni, wir sprechen halt immer Datum heute, der Stand, ne? Und da wird uns im Moment versprochen, dass im Juni alle ein Impfangebot haben können, weil die Priorisierung aufgehoben wird. Und dann ist es ja, wie Angie auch sagte, am 21.09. soll spätestens jedem ein Impfangebot gemacht werden. Und dann dürfte es ja auch gar keine Einschränkungen mehr geben, weil dann könnte ja bis dahin auch jeder irgendwie ein Angebot haben und das wahrgenommen haben. Ich glaube ganz fest, und das mag tatsächlich auch so ein bisschen Regenbogendenken sein, ich glaube tatsächlich, dass wir im Herbst wieder relativ normal messen und auch Veranstaltungen wahrnehmen können. Im Sommer wird es noch sehr ruhig werden. Vielleicht auch nicht. Es wäre natürlich jedem Veranstalter wünschenswert, dass es im Sommer nicht ruhig bleibt, sondern dass viel stattfinden kann. Aber im Moment ist es gerade auch bei mir noch so, dass immer noch sehr, sehr viel digital angefragt wird für Kickoffs, für Podiumsdiskussionen, auch für Messen und so. Von daher, es ist im Moment sieht es alles noch sehr digital aus. Bin allerdings guter Dinge, dass es zum Ende des Jahres viel Präsenz wieder geht.
Ja, doch, das denke ich auch. Also man muss vielleicht da auch nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen B2C-Events, die dann eher so ein bisschen Entertainment-Faktor haben und wirklich so B2B-Events mit Präsenzpflicht. Ne? Also so Thema Messe, Thema, ja, also Man muss dazu sagen, aktuell ist natürlich dieses Thema Unsicherheit nach wie vor sehr, sehr groß. Ne? Also einige europäische Länder preschen jetzt schon vor und haben neue Regelungen, wo es heißt, man darf wieder Bier trinken etc. Also ich freue mich auf die Zeit. Aber es ist
oh yeah.
Das wird auf jeden Fall super. Ne? Aber es ist schon nach wie vor, also gerade wenn du jetzt als Eventplaner unterwegs bist, die Gespräche mit den Kunden sind oftmals sehr, sehr von Unsicherheit geprägt. Im Sinne von, wir wollen erstmal gucken, was dann die ganz Großen machen. Respektive, naja, aber so richtig viel Geld will ich jetzt auch nicht in die Hand nehmen dafür, dass dann eben nicht so viele Leute wie vor 2-3 Jahren mal bei einem ähnlichen Format sein dürfen. Und das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, wenn es dann wieder losgeht, dann mit einem extrem großen Knall. Also extrem.
Das wäre meine Frage gewesen. Glaubst du, dass es richtig ballert, sobald wir wieder dürfen? Oder glaubst du, das wird so einen ganz leichten, seichten Start haben?
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, wenn es losgeht, dann wird es einfach gigantisch losgehen, weil einfach jeder jahrelang sich zurückgehalten hat auf irgendeine Art und Weise. Und aus Prinzip wird man einfach Events machen wollen, ne, weil man es wieder darf, weil es einfach
so
ungewohnt ist. Du Menschen wieder über alle Sinne wahrnehmen darfst, nicht nur über irgendwelche quadratischen Bildschirme oder mittlerweile irgendwelchen Widescreen-Monitoren, die man sich steuerlich absetzbar gekauft hat. Ne, weil
ist das bei dir so?
Nein. Nein, aber das geil. Ist so, ich glaube, da wird eine Menge passieren. Und dann natürlich muss man dazu sehen, die ganzen Veranstaltungen, die verschoben wurden, jetzt noch stattfinden müssen, aber in der Vergangenheit vielleicht sogar schon zum Großteil bezahlt wurden. Das Geld ist schon weg oder verplant im Unternehmen. Man muss es trotzdem noch abhandeln. Das wird, glaube ich, ein großes Problem werden, weil du hast dann eigentlich schon eine Auslastung, aber kein wirkliches Geld, was dann mehr reinkommt im Direktweg. Das sind alles so Themen, wo ich mich natürlich auch mit auseinandersetze und natürlich da auch sehr, sehr viel im Dialog mit verschiedenen Unternehmern stehe, weil ich es einfach extrem spannend finde, wie man sich auch selber positioniert. Ne? Und was ich einfach gemerkt habe für mich, dieses ganze Thema Event, es wird einfach ein absolutes Boom- und Trendthema werden. Also war es ja schon immer irgendwo. Ne? Aber es wird nochmal viel intensiver werden, weil Menschen einfach sich nochmal ganz anders auf Live-Events kennenlernen. Ja, und auch, ich meine, bei B2B-Events hast du es ganz oft in der Mittagspause, werden die Deals geknüpft. Da werden die entscheidenden, der kennt den, Vorstellungsrunden gemacht.
So sieht es nämlich aus. Also es werden keine Deals und genau. Irgendwie Bierchen über die Kamera miteinander getrunken, um irgendwelche Deals zu machen. Das funktioniert einfach und es wird auch in 20 Jahren nur in Person funktionieren. Und genau deshalb werden auch Messen wieder einen absoluten Aufschwung erleben.
Bin ich absolut bei dir. Also ich freue mich extrem drauf, weil wir werden auf jeden Fall mindestens 3 Bier zusammen trinken müssen.
Das sollten wir. Und was ganz geil ist, gestern in unserem Clubhouse-Talk war Bernd Dix vom Perukaville Festival.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat erzählt, weil die gehören ja auch zu so einem Festival-Zusammenschluss, der weltweit agiert. Und ich weiß nicht, ob es für Amerika oder ob es für Holland war, aber irgendwo hat er gesagt, dass die tatsächlich ein postpandemisches Festival jetzt starten und die haben schon mal 30% mehr Bier bestellt, als sie sonst bestellt hätten bei diesem Event, weil sie einfach genau auch davon ausgehen, dass es einfach völlig eskaliert.
Das ist ein guter Indikator und natürlich, das macht absolut Sinn. Stimmt, ich war dabei. Ja, vielleicht noch abschließend da Thema Clubhouse, das ist auch nochmal eine ganz interessante Thematik. Also die App war ja im Januar in Deutschland gelauncht worden. Und ich muss sagen, ich bin selbst daran auch aktiv, mal mehr, mal weniger, am Anfang vor allem. Und es ist natürlich schon krass, weil die Eventbranche oder wirklich bestimmte Schlüsselfiguren da auch sehr, sehr aktiv sind. Also du unter anderem ja auch. Was hat so diese App für dich verändert oder was hast du damit genau gemacht? Willst du das vielleicht mal den Hörern erzählen?
Was die App, also wie diese App sich seit Januar, seit wir alle dort sind, verändert haben? Oder?
Ja, das wäre vielleicht sogar die zweite Frage. Also vielmehr, was sie für dich gebracht hat in dem Moment, wo du dich dort angemeldet hast und quasi dein Sein darin verlegt hast.
Ja, tatsächlich war die Screentime ich glaube so ab 17., 27. Januar, irgendwas mit 7 im Januar war es, wo eben dieses krasse Hype-Wochenende war, wo jeder versucht hat, irgendwie eine Einladung zu bekommen und Telegram-Gruppen und tatsächlich Einladungen schon auf eBay-Kleinanzeigen verkauft wurden. Also es war wirklich krass. Ich habe dann über irgendeinen Fremden auch eine Einladung bekommen und ab da war es tatsächlich, das war einfach krass. Also 9 Stunden Screentime, Screentime auf meinem iPhone. Das war so ein Tagesschnitt.
Ja.
9 Stunden. Es war bewusstseinserweiternd, könnte man fast sagen, weil man mit Leuten in Kontakt gekommen ist, die die man sonst nie irgendwo getroffen hätte. Richtig. Wie wir. Wir sind beide in der Eventblase zu Hause, wie wir gerade schon gesagt haben, ja, man kennt sich.
Richtig.
Aber nein, wir haben uns noch nicht gekannt.
Richtig.
Aber dort hast du einfach, ich würde fast sagen, so im ersten Monat das persönliche Netzwerk, sei es auf persönlicher Ebene oder auch auf der beruflichen Ebene, verzehnfacht verzehnfachen können.
Genau.
Weil einfach so krass viele Leute, alles iPhone-User und Userinnen, ich will nicht wissen, was noch passiert, wenn Android kommt.
Mhm.
Das war tatsächlich krass. Was ich allerdings glaube, dass es mittlerweile erschöpft ist.
Ja.
Also ich glaube, dass die Networkability von Clubhouse, zumindest was die aktuelle Userzahl, iPhone und also iOS bedingt, ist glaube ich, erloschen. Also ich glaube, mehr geht nicht. Die Räume werden immer weniger. Meine Screentime auf Clubhouse ist in der Woche vielleicht 2 Stunden und das ist auch nur, weil ich 2x1 Stunde einen fixen Talk habe in der Woche. Es ist wirklich um einiges weniger geworden.
Ja, das kann ich genauso wiedergeben.
Also aber es war krass. Also,
das war echt krass.
Wie hast du es denn erlebt?
Ja, also
Januar?
Tatsächlich, ja. Ich bin seit 17. Januar oder sowas. Das war, glaube ich, einer der ersten Tage, wo das gerade publiziert wurde. Von meinen amerikanischen Freunden, die schon seit Juli oder August drin waren, wo ich so meinte, ey Leute, sag mal, habt ihr so einen Invite? Ja klar, ich habe 12. Ich so, ach was.
17. Januar.
Ja, genau. Witzig.
17.
Januar. Ja, das war echt gigantisch. Also ich meine, man ist sofort in Kontakt mit Leuten getreten und es gab natürlich auch viele Fachtalks, also gerade im Bereich Events, gerade im Bereich Community-Bildung, gerade im Bereich, wie geht's weiter, wer bist du, was machst du überhaupt? Und das hat mir auch, ich würde mal behaupten, mein Netzwerk exponentiell erweitern lassen. Und ich kannte davor schon 1-2 Leute. und ich muss sagen, es war wirklich ein großer Mehrwert, aber jetzt, wie du sagst, also mittlerweile ist das Ganze qualitativ auch echt ein bisschen abgesunken, also ohne da jetzt irgendwie zu viel zu spoilern, aber größtenteils besteht das jetzt so aus Berlin Tag und Nacht, Großfamilien gegen Axel Springer Gruppe Räumen. Ist vielleicht auch manchmal ganz witzig, aber nicht das, was man jetzt in Sachen Opportunitätskostenverbuchung täglich verwenden würde mit seinen Stunden.
Ja,
Von daher, also ich bin gespannt, ich beobachte das Ganze natürlich weiterhin, weil ich sowieso bei neuen Medien immer interessiert bin, weil es ist einfach so ein Ding bei mir, also ich mag das immer gerne, mich da weiterzubilden und auch zu schauen, wo geht die Reise hin. Und dachte auch, wie kann man das Ganze sozusagen mit Podcasts, mit Events verbinden, weil auch da gab es natürlich diesen großen Aufschrei, sind jetzt Podcasts ausgestorben, weil jetzt gibt es Clubhouse. Nein,
ja, ja.
Podcasts sind viel geiler.
Vor allem kann man sie sich nochmal anhören oder pausieren und später wieder einsteigen.
Ganz genau, also das ist nämlich genau der Punkt. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und ich glaube auch, dass dieser pandemische Zustand, in dem wir uns alle befinden, extrem dazu beigetragen hat, dass sehr viele Leute sich diese App sozusagen geholt haben.
Das hätte nicht funktioniert ohne
Pandemie. Absolut, also besser.
Bin ich fest davon überzeugt.
Hätte es nicht geklappt. Und das Coole ist halt einfach auch so, mit der Stimme hast du ein ganz anderes Vertrauen anderen Menschen gegenüber, als wenn du jetzt auf irgendeiner Social-Media-Plattform bist, dort dein Bild siehst und der schreibt dir irgendwas oder sie schreibt irgendwas. Über die Stimme schwingt einfach so viel mit. Ne? Also Thema Selbstbewusstsein, Angst, Freude, Wut, Energie, wie auch immer. Und das ist natürlich super spannend. Also das heißt, da sind auch viele vertrauliche Verhältnisse sozusagen entstanden. Auch Kunden zum Teil, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und also es ist auf jeden Fall schon echt ein Mehrwert gewesen in der Zeit, wo man ja sehr dynamisch als Eventmensch unterwegs sein muss, ne? Aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch viele Einnahmen in der Vergangenheit im letzten Jahr weggebrochen sind, beziehungsweise sich verlegt
haben.
Klar,
Sichtbarkeit ist mega wichtig.
Genau.
Und da konnte man sich tatsächlich, was ist denn das Substantiv zu hören?
Genau.
Hörbarkeit,
ja.
Sichtbarkeit, Hörbarkeit, die musste man sich da tatsächlich, die sollte man oder hätte man nutzen sollen. Und wir sind sehr gespannt, also ich bin sehr gespannt, wie es denn dann aussieht, wenn die Android-App kommt, weil das sind tatsächlich immerhin nochmal 80% der Smartphone-Nutzer, die auf dem Android-System arbeiten und dann könnt's vielleicht so einen zweiten Frühling erleben. Wenn dann aber die Pandemie vorbei ist,
dann
wird der auch nicht kommen.
Das wird schwierig. Dann kommen die Events wenigstens wieder.
Yes!
Nee, sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall ein mega cooles Gespräch mit dir, mein Lieber. Also ich will das auch nicht zu lange ziehen. Ich glaube, wir müssen nochmal eine zweite Folge definitiv zusammen machen. Also wir unsere Biere trinken, das ist ganz, ganz wichtig.
Postpandemisch.
Nee, aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Insights und auch Mehrwerte. Und mir ist es immer ganz wichtig, wie gesagt, dass Leute mal so einen Einstieg bekommen. Thema, wie schafft man es im Eventbereich? Aber auch, wie ist das bei dir sozusagen gelaufen? Und wie hast du die Pandemie bzw. die aktuelle Zeit für dich nutzen können? Und da ist auf jeden Fall vieles Gutes bei. was man sich mal anschauen kann oder vielleicht auch auf sich selbst anwenden kann an der Stelle. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall,
dass du... Alles gut, das ist genau das, was ich immer sage, einfach machen. Ne? Also wenn du, wie wir vorher schon mehrfach gesagt haben, wenn du Bock hast, was zu machen, was zu sein, mach's doch einfach. Genau. Du wirst relativ schnell merken, ob es funktioniert oder nicht. Deshalb machen.
Genau. Und authentisch sein, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Weil viele Leute gucken sich dann ab bei Influencer ABCD, der macht das so, deswegen hat er 1 Million Follower, der bin ich jetzt auch. Natürlich funktioniert das in den meisten Fällen nicht, weil am Ende bist du immer der selbst, also du selbst immer die beste Version von dir selbst, ne? Und nicht irgendwer anders. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, den man mit reingeben kann als
Klein. Und den Moderator des Podcasts nicht in die Abmoderation reinlabern. Tut mir leid.
Alles gut, ich habe ja angefangen, ne? Nee, sehr schön, mein Lieber. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute am Start warst. Und
ich danke dir, Bano.
Wir freuen uns auf jeden Fall natürlich auf euer Feedback. Also wenn ihr Fragen habt, Antworten habt oder Dinge, die wir vielleicht falsch gesagt haben, schreibt mir natürlich sehr, sehr gerne auf Instagram via Eventmanagement Podcast. Eine kleine Nachricht, gerne auch eine Sprachnotiz, falls ihr nicht schreiben wollt. Ich beantworte persönlich, kostet natürlich auch kein Geld. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback und Follows und so weiter und so fort. Ihr kennt den Spaß. Ich bedanke mich und einen wunderschönen Tag. Ciao.
Ciao, ciao.